ARD.
Abstrus finde ich tatsächlich, wie viele Kosten und Mühen sozusagen verschwendet werden an diese Lernmythen. Also das ist, habe ich im Verlauf meiner Recherchen gesehen, das ist also unglaublich. Da hängen ja Geschäftsmodelle dran, das ist Wahnsinn. Ja? Also offensichtlich natürlich pharmazeutische Unternehmen, die da allerlei wirklich sehr interessante Produkte auf den Markt bringen, die erwiesenermaßen wirklich nichts bringen. Aber auch zum Beispiel diese Coaching-Industrie, Wahnsinn, also die floriert. Ja? Das ist also ein Riesengeschäft.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Jessica Wiener, herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Möchte ich auch können, lernen im Schlaf oder Interviews vorbereiten im Schlaf. Das war die Reaktion einer Kollegin, als ich ihr von meinem heutigen Studiogast erzählt habe, Dr. Michael Skeide. Hallo Herr Skeide.
Hallo.
Herr Skeide hat in Heidelberg und Harvard studiert, in Leipzig promoviert, in Berlin an der Humboldt-Uni habilitiert und ist jetzt tätig als Hirnforscher und Entwicklungspsychologe am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Außerdem hat er ein Buch geschrieben, das vor kurzem erst erschienen ist, Schlauer im Schlaf und andere Lernmythen heißt es, mit dem Beisatz, wie die Hirnforschung die größten Irrtümer entlarvt und wie wir wirklich besser lernen. Anlass für unser heutiges Gespräch in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Herr Skeide, Lernen im Schlaf, da hat meine Kollegin gleich angebissen. Aber kann man das überhaupt gleichsetzen mit dem Titel Ihres Buches, Schlauer im Schlaf?
Nee, das kann man nicht unbedingt gleichsetzen. Also was sich dahinter verbirgt natürlich, hinter diesem Slogan, Schlauer im Schlaf, ist dieser Traum, dass ich es mir sozusagen leichter machen kann beim Lernen und dass ich also die Arbeit, die hinterm Lernen steckt, sozusagen auslagern kann und mich dann zum Beispiel schlafen lege, mir zum Beispiel ein Audiogerät anstelle, das mir dann zum Beispiel neue Chinesisch-Vokabeln vorspielt und dann am nächsten Morgen wache ich auf und dann tada, habe ich sozusagen ohne Aufwand oder mit geringem Aufwand wieder was gelernt.
Es heißt, im Schlaf festigt und konsolidiert das Hirn, was wir im Laufe eines Tages gelernt haben. Das stimmt aber schon.
Das stimmt auf jeden Fall. Also das Gehirn ist beim Schlafen sozusagen mit sich selbst beschäftigt. Und da geht es genau um das, was Sie angesprochen haben. Da geht es darum, also Gedächtnisinhalte zu sortieren, zu festigen bzw. manches wieder rauszuwerfen. Und die Aussage, die ich in dem Buch mache, ist, dass wir das Gehirn dabei am besten in Ruhe lassen.
In Ruhe lassen, genau. Sie schreiben in Ihrem Buch, selbst wenn Lernen im Schlaf funktionieren würde, wäre der Preis zu hoch. Warum?
Weil im Schlaf das Gehirn wirklich sozusagen offline geht und also ganz bewusst offline geht, sich von äußeren Reizen abkoppelt, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass das Gehirn sozusagen selbsttätig das Erlebte des Tages und der vergangenen Wochen zu sortieren, wie ich das vorhin schon genannt habe. Und da geht es also um Fragen wie, was wird jetzt ins Langzeitgedächtnis überführt? Was ist jetzt eher Information, die weniger wichtig ist? Und wenn ich jetzt also das wirklich wörtlich nehme, lerne im Schlaf und mir dann zum Beispiel so einen Audiokurs anmache, riskiere ich eben, dass ich Schlafen und Schlafphasen durcheinander bringe und dann wieder wach werde und diese ganz wichtigen Verfestigungsprozesse und Speicherprozesse störe.
Lernen im Schlaf können wir also eigentlich abhaken, jedenfalls das aktive Lernen, wenn ich das
ganz
richtig
klar verstanden
habe. Ganz klar. Ist ja auch nur ein Mythos von vielen, die Sie sich da genauer angeschaut haben für Ihr Buch. Bevor wir uns da noch andere Beispiele anschauen, zunächst mal, was ist es denn eigentlich an Lernmythen, das Sie so fasziniert, dass Sie darüber ein Buch geschrieben haben?
Was ich spannend fand, ist eigentlich Folgendes. Also wenn ich jetzt so das Thema Lernmythen so höre, dann klingt das beim ersten Mal vielleicht so ein bisschen langweilig. Dann stehe ich vielleicht vorm Sachbuchregal und schaue mir das an und denke so, Lernmythen, was ist das? Hat das vielleicht irgendwie so mit Schule zu tun oder so? Oh, nee, vielleicht nicht so interessant. Und dann ist, aber eigentlich ist es so, und das sagt das Buch ja auch ganz klar, dass Lernen uns eigentlich schon extrem wichtig ist. Ja, also das fängt an damit, dass wir uns darüber Gedanken machen, die Frage, müssen wir unsere Kinder vielleicht früher fördern, damit sie erfolgreicher lernen? Oder was kann ich tun, damit ich im Alter nicht meine Fähigkeit zu lernen verliere? Ja, und gerade weil uns das eigentlich nämlich so wichtig ist, tun wir allerlei Mystisches, deswegen der Titel Lernmythen, um diese Fähigkeit zu erhalten. Ja, und machen also sowas, wie dass wir uns zum Beispiel vermeintliche Heilpflanzen, Präparate kaufen, mit denen wir versuchen, unser Gedächtnis zum Beispiel vor dem Verfall zu schützen.
Haben Sie eine Idee, wie diese Mythen eigentlich entstehen?
Ich denke, das ist der Wunsch nach einfachen, klaren Handlungsempfehlungen, die wir also verstehen, die wir sehr einfach befolgen können. Es ist wirklich so diese Idee, es gibt sozusagen so die Wunderpille, die uns jetzt sozusagen den Lernerfolg schnell und effektiv bietet. Aber leider ist es nicht so einfach.
Wie auch auf anderen Gebieten ja selten eine Wunderpille wirklich das Mittel ist, was uns zum Ziel bringt. Aber warum halten die sich denn so hartnäckig, diese Mythen? Eben weil es diese Einfachheit verspricht.
Es ist interessant, wenn sich so ein Mythos als sozusagen kulturelles Phänomen erstmal etabliert hat, denke ich, dann ist es ganz schwer, das wieder rauszubekommen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel an diesen Mythos denke, die beiden Gehirnhälften sind eigentlich getrennt, links ist rational, rechts ist kreativ. Und was müssen wir da machen? Na, wir müssen versuchen, dass die immer so im Gleichgewicht bleiben und dass sie verbunden bleiben. Und deswegen gibt es diese Übung mit diesen liegenden Achten, um die beiden Gehirnhälften wieder zu verbinden. Und das Interessante ist, wenn das sozusagen einmal Einzug gehalten hat, ja, in die Klassenzimmer der Welt, dann ist das da erstmal drin und dann dauert das wirklich total lang mit Aufklärungsarbeit, diese Mythen wieder wegzubekommen.
Jetzt haben Sie schon Mythos angesprochen. Besprechen wir den doch gleich mal. Also links und rechts, es gibt ja diese Übungen, ob sich irgendwas nach links dreht oder nach rechts dreht. Da kommt immer raus, ich bin super kreativ. Mhm. Das stimmt also nicht.
Sagen Sie? Es gibt das doch. Also es gibt natürlich, das nennt man Lateralisierung in der Wissenschaft. Das gibt schon, dass zum Beispiel bestimmte sprachliche Informationen stärker linkshemisphärisch, also auf der linken Gehirnseite verarbeitet wird als andere. Und die Erkenntnisse da sind aber eigentlich immer die, dass man sagt, es gibt sowas vielleicht wie so eine Dominanz für bestimmte Informationen. Aber diese Idee, dass es praktisch so eine ganz strenge, einfache Arbeitsteilung gibt, also hier in diesem Baukasten ist nur Rationales und in diesem Baukasten ist nur Kreatives, die geht in die falsche Richtung. Ja, und insbesondere geht die in die falsche Richtung bei Themen, die eben interessant sind fürs Lernen. Zum Beispiel gibt es dann auch diese Idee, dass das bei Musik auch so ist, dass es also eher so ein rechtshemisphärisches Phänomen ist. Und das ist wirklich ganz einfach falsch. Also wenn man sich die Studien anguckt, dann sieht man, dass eigentlich sehr, sehr viele Hirnsysteme an diesem Prozess beteiligt sind. Und dass es also niemals diese klassische Verteilung in nur eine Gehirnhälfte gibt.
Was in diese Richtung auch geht, ist ja diese Annahme, die sich wirklich sehr verbreitet hält, ist, dass man nur einen Bruchteil seines Gehirns nutzt. Das besprechen Sie auch in Ihrem Buch. Und Sie sagen aber ganz klar, nee, ist Quatsch, oder?
Ja, das Witzige ist ja, dass das also eine Aussage ist, die sich aktuell meines Erachtens gar nicht wissenschaftlich überprüfen lässt, weil sie müssten ja letztendlich die Aktivität jeder einzelnen Nervenzelle im Gehirn aufzeichnen und müssten dann messen, okay, und sagen, ja, das waren jetzt nur irgendwie 30% aller Nervenzellen. Und diese Aussage scheitert sozusagen schon an dem Methodenbaukasten, den wir haben, weil das geht einfach nicht. Ja. Im menschlichen Gehirn haben wir so ungefähr 85 Billionen Nervenzellen und es ist technisch einfach völlig unmöglich, die alle gleichzeitig zu beobachten.
Aber umso erstaunlicher, dass es sich so hält, hat die Wissenschaft da einfach keine laute Sprache gefunden, zu sagen, ey Leute, was ihr glaubt, ist falsch oder... Woran liegt das?
Ja, ich denke, eine Aufgabe, die wir haben in der Wissenschaft, ist natürlich Wissenschaftskommunikation zu pflegen und das, was wir wissen, was wir aus unseren Laboren erfahren, wirklich in die Gesellschaft hineinzutragen. Und das war ja für mich auch eine große Motivation, dieses Buch zu schreiben. Ja, ich habe ja gesagt bei dem Buch, das, was ich machen möchte, ist zum einen wissenschaftlich wirklich 100% akkurat zu bleiben. Deswegen ist das ja auch so, dass man letztendlich jede Behauptung, die ich da aufstelle, auch nachprüfen kann. Also da gibt es immer einen Originaltext dazu und da können Sie genau gucken, wo ich das her habe. Und gleichzeitig ist natürlich ein Hindernis, dass diese Inhalte tendenziell ein bisschen trocken sind, ein bisschen komplex und so weiter. Und deswegen versuche ich in dem Buch natürlich auch das Ganze unterhaltsam rüberzubringen, sodass man also auch unterhalten wird und dass auch so ein bisschen Humor dabei ist.
Vielleicht ist das auch schon so ein kleiner Hint in die Richtung, wie Lernen funktioniert. Kommen wir gleich noch zu. Vorher möchte ich wissen, ob es Lernmythen gibt, die es Ihnen besonders angetan haben, die Sie besonders faszinierend oder besonders abstrus finden.
Ja, tatsächlich kannte ich natürlich schon sehr viele Lernmythen, bevor ich das Buch geschrieben habe. Abstrus finde ich tatsächlich, wie viele Kosten und Mühen sozusagen verschwendet werden an diese Lernmythen. Also das ist, habe ich im Verlauf meiner Recherchen gesehen, das ist also unglaublich. Da hängen ja Geschäftsmodelle dran. Das ist Wahnsinn, ja. Also offensichtlich natürlich pharmazeutische Unternehmen, die da allerlei wirklich sehr interessante Produkte auf den Markt bringen, die erwiesenermaßen wirklich nichts bringen. Aber auch zum Beispiel diese Coaching-Industrie, Wahnsinn, also die floriert, ja. Das ist also ein Riesengeschäft. Und da war ich teilweise natürlich auch enttäuscht sozusagen von meinem eigenen Geschäft, von der Wissenschaft, weil es dann tatsächlich Studien gibt. Ich habe eine Studie gelesen, das fand ich eigentlich am bizarrsten. Die Studie war eine halbe Seite lang, sehr ungewöhnlich kurz für einen wissenschaftlichen Text. Das waren ein paar Sätze und da stand einfach so als Behauptung, ja, also so ungefähr, da ging es um Ginkgo-Präparate. Nehmen Sie Ginkgo-Präparate ein, erwiesenermaßen ist das geeignet zur Prävention von Demenz. Ja, und das ist also eine ganz starke Aussage und eine ganz klare Handlungsempfehlung an die Gesellschaft und die Daten, die dahinter stecken, die werden praktisch überhaupt nicht berichtet. Und das ist also letztendlich das, was überhaupt nicht für mich wissenschaftlich bedeutet.
Kann man das dann nicht schon als Scharlatanerie verurteilen?
Ja, das geht wirklich so weit. Deswegen, also so eine Studie ist mir bisher vorher nie untergekommen. Das ist auch die einzige Studie in dem Buch, die sozusagen auf dieser Beweiskraftskala, die ich ja immer führe, wirklich 0 Punkte bekommen hat, weil ich das wirklich unverantwortlich finde.
Da möchte ich kurz noch sagen, das Buch ist so aufgebaut, dass am Anfang eine Skala erklärt wird, wie glaubwürdig die Studien sind, die herangezogen wurden, sodass man auch ganz einfach einschätzen kann, wie viel wissenschaftliche, fundierte Expertise dahinter steckt. Gibt es einen Lernmythos, bei dem Sie sagen, der ist am verbreitetsten und gleichzeitig am wenigsten wahr?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke, was so bis vor, die Situation hat sich gebessert, aber bis vor kurzem hätte ich gesagt, dass das also Lernmythen sind, die mit Genderunterschieden zusammenhängen. Da gibt es ja zum Beispiel diese Beobachtung, dass also Frauen in MINT-Berufen unterrepräsentiert sind und dass das sozusagen auf Unterschiede im Gehirn zurückzuführen ist. Und das ist also eine Beobachtung, die wir aus wissenschaftlicher Sicht absolut nicht bestätigen können. Ja? Und das ist total interessant, weil was sich da jetzt in den letzten Jahren gezeigt hat, ist, dass wahrscheinlich schon sehr früh im Verlauf unserer Entwicklung wir so einem Gender-Bias ausgesetzt sind. Also dass wir wahrscheinlich auch als Eltern schon ganz unbewusst, ja, ohne dass wir das also absichtlich machen, dann zum Beispiel solche Spiele, die vielleicht zum Beispiel sowas wie räumliche Fähigkeiten fördern, ja, dass wir das da vielleicht schon verzerrt sind und dazu tendieren, das vielleicht eher mit Jungs zu spielen als mit Mädchen. Also ganz früh scheint das ein kulturelles Problem zu sein und kein irgendwie biologisches Phänomen oder auf Gehirne bezogenes Phänomen.
Da sei vielleicht der Seitenhinweis auf die Rosa-Blau-Falle erlaubt, die sich genau mit so etwas beschäftigt, dass wir eben alle doch einem ziemlichen gesellschaftlichen Bias unterlegen sind. Das Gelernte vor dem Schlafengehen nochmal intensiv anschauen, beim Lernen nicht ablenken lassen, in einen Flow-Zustand kommen, wiederholen, Pausen einlegen, Verbindungen herstellen und Eselsbrücken überlegen. Alles Tipps, die ich gelesen habe zur Frage, wie lernt man am besten? Thema heute in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist der Hirnforscher und Entwicklungspsychologe Dr. Michael Skeide vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Herr Skeide hat ein Buch geschrieben, Schlauer im Schlaf und andere Lernmythen, wie die Hirnforschung die größten Irrtümer entlarvt und wie wir wirklich besser lernen. Herr Skeide, schauen wir mal ab von Ihrem Buch auf Ihre Arbeit am Max-Planck-Institut. Sie beschäftigen sich dort eben als Hirnforscher und Entwicklungspsychologe mit der frühkindlichen und pränatalen Entwicklung des menschlichen Gehirns. Wie genau machen Sie das? Wie arbeiten Sie da?
Ja, genau. Also wir interessieren uns für die Frage, wie Babys lernen. Und das ist eine faszinierende Frage, weil die ersten Lebensjahre, die sind eben eine Phase, in denen wir so viel so schnell lernen wie niemals wieder im Leben. Ja. Und gleichzeitig ist es so, dass es sich sehr schwer beobachten lässt, wie Babys lernen. Ja. Also die schlafen sehr viel, die können wir nicht fragen praktisch, wie sie eine bestimmte Aufgabe gelöst haben. Und was wir deswegen machen, ist, dass wir also Instrumente und Techniken der non-invasiven Hirnforschung verwenden, um sozusagen zu entschlüsseln, wie die lernen.
Was sind das für Instrumente?
Wir machen zum Beispiel mit Babys solche Hirnstrommessungen, also Elektroenzephalographie. Die bekommen dann so eine Mütze aufgesetzt und da sind dann solche Elektrodenplättchen drauf und die können sozusagen auf der Kopfhaut die elektrische Aktivität des Gehirns aufzeichnen.
Und was lässt sich dann daraus ablesen?
Da gebe ich mal ein Beispiel eines aktuellen Experiments, das wir machen. Stellen Sie sich vor, da bekommt das Baby 3 verschiedene Bilder gezeigt. Und im ersten Lauf sieht das Baby die in ganz chaotischer Ordnung. Also gibt es kein System, ganz zufällige Reihenfolge. Und dann in der zweiten Phase des Experiments bringen wir da eine Struktur rein. Ja, das heißt, also da kommt der Apfel immer vor dem Gesicht und vor dem Auto. Ja, immer also eine bestimmte Reihenfolge. Und dann wollen wir wissen, ist das Babygehirn, zum Beispiel im Alter von 6 Monaten, bevor die Kinder überhaupt schon sprechen, ist das Babygehirn in der Lage, diese Struktur zu erkennen und sozusagen diese Ordnung in diese Stimuli, in diese Bilder reinzubringen. Ja, und dann in der dritten Phase lassen wir die Babys sozusagen in Ruhe und schauen uns an, was das Gehirn macht und was das Gehirn tatsächlich macht. Und das finden wir sehr verblüffend, weil das sind, wie gesagt, 6 Monate alte Kinder. Das Gehirn bringt diese Objekte wirklich genau in die Reihenfolge und ruft die Objekte genau wieder in der Reihenfolge auf.
Was schließen Sie daraus für den Lernprozess in dem Alter?
Daraus schließen wir, dass die Babys eben anders als zum Beispiel solche künstlichen Intelligenzalgorithmen über ganz mächtige Mechanismen verfügen, die ihnen das Gehirn zur Verfügung stellt. Ja, das Phänomen, was ich eben geschrieben habe, das nennen wir in der Wissenschaft Replay, also Information wird nochmal durchgespielt. Ja, und das ist also ein Mechanismus, der Babys erlaubt, ganz, ganz viel Informationen aufzunehmen, weil das Interessante ist auch bei dem Replay, ist, dass das Gehirn sozusagen diese Information viel schneller nochmal durchspielt, als wir das den Kindern eigentlich dargeboten haben. Ja, also das Gehirn hat sowas wie so eine Beschleunigungstaste und kann sozusagen durch diese Beschleunigung mehr Informationen aufnehmen und hat sozusagen dann einen größeren Pool an Informationen, der dann zu solchen Prozessen kommt, die wir vorhin besprochen haben, wenn es dann um Konsolidierung geht.
Und die eine grundlegende Forschungsfrage, die Sie bei allen Ihren Studien verfolgen, lässt sie sich überhaupt auf eine Frage reduzieren?
Eigentlich schon. Also wie ermöglicht das menschliche Gehirn Lernen?
Ja. Wie weit sind Sie denn mit der Antwort?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Wir haben also einige Erkenntnisse gesammelt, aber was natürlich die große Preisfrage ist in der Wissenschaft, ist, wie macht es das menschliche Gehirn, dass es praktisch so effektiv lernt? Ja? Also wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal so ChatGPT her. Ja? Also ChatGPT ist trainiert auf Texten, die so groß sind, dass sie 100 Jahre bräuchten, um die vorzulesen, ja? Um die zu verarbeiten. Und Kinder brauchen ein paar Jahre, um Sprache zu lernen. Ja, das heißt also, die sind um Größenordnungen schneller und akkurater als solche Algorithmen. Und die Frage ist, wie geht das? Wie macht das die Biologie? Wieso ist die Biologie so dateneffizient und auch so energieeffizient?
Jetzt haben Sie ja selber schon gesagt, dass gerade in diesem ganz jungen Alter so viel gelernt wird, wie eigentlich später nicht mehr. Kann man daraus schließen, dass das eben mit dem Alter rapide abnimmt, beziehungsweise so sehr abnimmt, dass man dann verzweifeln kann, wenn man was Neues lernen möchte?
Nein, das kann schon frustrierend sein, ist ja klar. Also bestimmte Alterungsprozesse, die können wir natürlich nicht ohne weiteres stoppen. Ja? Also dass es zum Beispiel länger dauert, bis wir Informationen abrufen. Aber das ist in Bezug auf den Mythos, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Der ist natürlich in seiner Allgemeingültigkeit nicht korrekt. Ja, weil das ist jetzt nicht einfach nur ein Trauerspiel, das Alterwerden, sondern es gibt durchaus Bereiche, in denen da schon noch einiges geht. Wenn wir da an den Wortschatz denken, ist das eine schöne Story, weil da ist es so, dass also unser Wortschatz baut überhaupt nicht ab, ganz im Gegenteil. Also da sind wir auch im hohen Alter noch in der Lage, dazu zu lernen und uns praktisch gewählt auszudrücken. Natürlich mit dem Abruf, wie gesagt, das kann ein bisschen länger mal dauern, aber trotzdem ist das nicht so, dass einfach alles sozusagen den Bach runtergeht.
Was ja auch gerne praktiziert wird und was Sie auch wiederum besprechen in Ihrem Buch, wenn ich an meine Oma denke oder mittlerweile auch, Entschuldigung Mama, an meine Mama, wenn dann gerne so Dokus gemacht werden oder Kreuzworträtsel und das dann immer noch mit dem Hintergrund, nee, das mache ich jetzt nicht nur, um Zeit zu vertrödeln, sondern ich mache ja auch was für meinen Kopf. Ist das so oder Gehirnjogging, glaube ich?
Ja, genau. Ja, hat meine Oma auch gemacht, ja, auch mit dem erklärten Ziel, geistig fit zu bleiben. Ja, also natürlich trainieren sie damit ihre kognitiven Fähigkeiten, aber das, was sie trainieren, ist dann eben wirklich nur Sudoku oder Kreuzworträtsel. Also sie werden sicher messbar besser und schneller im Sudoku oder im Kreuzworträtsel. Aber, und das ist natürlich der große Clou dabei, diese Fähigkeiten, die übertragen sich sozusagen nicht automatisch auf ihre allgemeinen kognitiven Fähigkeiten. Also was leider nicht klappt, ist, dass, sagen, wenn sie ab und zu mal ein Sudoku machen, dass sie dann sich auch Schritt für Schritt praktisch verbessern in einem Intelligenztest oder in einem Gedächtnistest und so weiter.
Wir haben vorhin schon eine Definition von Lernen besprochen und gibt es ja für Laien unzählige Ratgeber. Ich kann mich erinnern, meine Mama hatte jede zweite Woche ein neues Buch, wo drin stand, so lernst du richtig lernen. Und es gibt ganz viele Tipps, wie man sich Vokabeln in den Kopf reinprügelt. Gibt es sowas überhaupt, einen universellen Tipp, wie das am besten geht?
Also das klingt sehr unseriös, da einen universellen Tipp zu geben, weil ich denke, dass sehr, sehr unterschiedlich ist, je nachdem, über welche Entwicklungsphase im Leben wir sprechen. Also wenn ich jetzt so einen Tipp abgeben müsste für Kinder in der Kita, dann sähe dieser Tipp sicher ganz anders aus als der Tipp für alternde Personen jenseits der 90. Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass es individuell immer recht unterschiedlich ist, was da funktioniert. Mhm. Ja, und das heißt also, letztendlich sind wir da natürlich angewiesen auf die Lernvorbilder um uns herum und diejenigen Personen, die also damit betraut sind, uns Dinge zu lehren, dass die uns dann je nach Materie sozusagen, je nach Gebiet uns praktisch mit Lerntipps versorgen, die wirklich funktionieren dann für den entsprechenden Inhalt oder die entsprechende Fähigkeit.
Hm. Im besten Falle lerne ich ja jeden Tag was dazu. In Schulen und Unis gehört das aber sowieso auf jeden Fall zum täglich Brot. Das ist die Aufgabe, die da erfüllt werden soll. Die Methodik aber, wie das eben funktioniert am besten, nun ist sie ja sehr individuell. Das heißt, es ist schwierig. Ist selten Gegenstand eines Unterrichts. Ist das nicht ein absolutes Manko? Müsste man da nicht eine bestimmte Methodik den Lernenden mit an die Hand geben?
Eigentlich schon. Eigentlich ist das also, denke ich, spätestens dann im universitären Bereich, sollte das Teil der Hochschuldidaktik sein. Dann wundert man sich tatsächlich immer wieder, warum das da noch nicht Einzug gehalten hat. Aber selbst in der Schule und möglicherweise sogar im Kindergarten ist das, denke ich, eine ganz wichtige Fähigkeit, ja, in der also ein großes Potenzial steckt, um letztendlich rauszubekommen, was sozusagen für einen selbst funktioniert. Da gibt es ja solche etablierten Modelle wie zum Beispiel aktives Lernen. Ja? Also alle, die in der Pädagogik unterwegs sind, kennen das Konstrukt. So eine grundlegende Form des aktiven Lernens ist natürlich immer diese Fähigkeit, dass ich also, wenn ich in der Lage bin, den Lernstoff wirklich zu erklären, Personen zu erklären, sozial eingebettet zu erklären, dass das häufig ein erfolgversprechender Weg ist. Und die Aussage, die ich aber auch in dem Buch mache, ist, dass natürlich so eine Einzelmaßnahme für sich genommen einen eher kleinen Effekt hat. Es kommen dann noch ganz viele andere Faktoren hinzu. Und da brauche ich natürlich Personen, die sozusagen mich da anleiten. Wir hatten das vorhin auch schon gesagt, wenn sie praktisch nur trocken theoretisch lernen, dann ist es auch nur dann praktisch gut machbar, wenn sie dann am Ende ein Ziel haben, was wirklich sehr belohnt ist. Ansonsten muss ich zum Beispiel Motivation einbauen ins Lernen. Und das müssen einem Leute natürlich zeigen.
Ja, Stichwort Motivation spielt eine große Rolle beim Lernen. Müsste man da dann nicht am ehesten ansetzen, dass man irgendwie die Motivation mehr triggert? Also ich denke da jetzt auch so an Belohnung, an Spiel, an Spaß. Ist das so ein Ding, wenn wir jetzt einen Tipp suchen für die Hörerinnen und Hörer? Wäre das so ein Tipp, ein neurowissenschaftlich basierter Lerntipp, wie er in Ihrem Buch auch versprochen wird?
Ja, ich denke, das ist kein Geheimnis, dass also Motivation und Belohnung natürlich lernfördernd wirken kann. Aber die Frage ist natürlich, wie timet man das und wie dosiert man das? Ja, es bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt sagen, nach 5 Minuten Lernen dann praktisch schon mit der Hauptbelohnung loslege und dann weitermachen möchte. Das ist natürlich sehr gezielt und sehr dosiert einzusetzen. Und es ist aber auch so, wie gesagt, also Belohnung allein oder sozusagen multisensorisches Lernen, darüber hatten wir ja vorher gesprochen, allein für sich genommen sind das also alles keine Wunderwaffen. Am Ende ist es dann so, dass also die Kombination dieser ganz vielen unterschiedlichen Faktoren dann letztendlich zu einem messbaren Ergebnis führt.
Was ich noch ganz spannend finde und erwähnenswert finde, ist, dass Bewegung sehr viel ausmacht und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, richtig?
Ja, genau. Und das bezieht sich auf diese Idee, dass also die Frage, was funktioniert beim Lernen, dass das also sehr altersspezifisch ist. Und Bewegung, das ist, halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Faktor, wenn wir uns über Lernen im Alter unterhalten. Ja? Also da ist es natürlich so, dass wenn ich mich bewege und da eine gewisse Intensität erreiche, das ist auch ganz wichtig, häufig erreichen wir dann nicht mehr die Intensität, die wir brauchen. Aber wenn wir das leisten, dann haben wir natürlich zum einen erwiesenermaßen einen Effekt auf das Lernen, der ist nachgewiesen, der ist allerdings zugegebenermaßen klein. Aber es ist eben so, dass wir bei der Bewegung natürlich nicht nur sozusagen unser Gehirn trainieren, sondern unseren ganzen Körper und uns erwiesenermaßen schützen, zum Beispiel vor Herz-Kreislauf-Risiken und all diesen Faktoren. Ja, und also so ist also Bewegung zumindest indirekt im hohen Alter ein ganz wichtiger Faktor, um Lernen zu erhalten. Ja, und das Gleiche gilt auch für dieses Thema, was im Buch besprochen wird. Da geht es um Neugier. Ja, Neugier ist natürlich ein sehr mächtiger Faktor, insbesondere wenn wir uns über Lernen im Alter erhalten. Also wenn ich neugierig bin, sagen, dann beschäftige ich mich mit verschiedenen Informationen, mit verschiedenen Inhalten, dann frage ich nach, dann treffe ich mich mit Leuten, bin sozial involviert, ja, und solche sozialen Begegnungen mit Leuten, die sind ja sozusagen auch immer wieder mit Lernen verbunden, ja, ich muss mich also auf, wie wir jetzt im Gespräch, ja, wir müssen uns aufeinander einstellen, das heißt, das ist auch aktives Lernen, was wir sozusagen hier machen.
Mhm. Ja. Herr Skeide, zusammenfassend, all das, was wir jetzt besprochen haben, wie können die Hörerinnen und Hörer, Sie sehen schon, ich möchte was haben, was ich den Menschen mit an die Hand geben kann. Wie können die das alles zu ihrem Vorteil nutzen, aus ihrer Erfahrung als Hirnforscher und als Entwicklungspsychologe?
Ja, die Aussage des Buchs ist natürlich erstmal die, fallen Sie nicht auf etablierte Lernmythen rein. Also lesen Sie das Buch und lernen Sie die gängigsten Mythen kennen. Da wissen Sie schon mal sehr gut, was alles nicht funktioniert. Und was funktioniert, das sind häufig keine Überraschungen, sondern das sind sehr etablierte Konzepte. Ja, da geht es also um Fragen wie Neugier, Motivation und so weiter. Verschiedene Faktoren, die Sie in dem Buch auch systematisch besprochen finden.
Neugier und Motivation, wenn die jetzt geweckt ist auf das Buch von Herrn Skeide. Ich sage Ihnen es nochmal, Schlauer im Schlaf und andere Lernmythen heißt es. Das ist am 15. April erschienen im MVG Verlag. Für 14 Euro zu haben, falls Ihr Interesse da jetzt geweckt ist und Sie sich das eben anlesen möchten. Herr Skeide, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Zu Gast in den Wissenswerten Dr. Michael Skeide, Hirnforscher und Entwicklungspsychologe am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Wie funktioniert eigentlich richtiges Lernen? Das war unser Thema heute. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.